Hallo und herzlich willkommen bei SciCast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation, powered by SciCross. SciCross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem SciCast-Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Ja, und heute ist Sophia Rüdiger mein Gast. Sophia hat sich viele Jahre lang bei Daimler mit den Themen digitale Innovation und Transformation auseinandergesetzt und in 2019 zusammen mit Lukas Fütterer Mountain Minds gegründet. Und bei Mountain Minds geht es um die Zukunft von Digitalität und Mindfulness und wie wir diese beiden Aspekte zusammenbringen, um unsere Unternehmen, aber auch Leadership und Innovation hin zu transformieren, zu mehr Achtsamkeit. Die beiden schreiben gerade auch ein spannendes Buch, das da heißt Digitale Achtsamkeit, wirksam im Hier und Netz. Und über all diese Themen haben wir gesprochen, über Organisationen und Führung in digitalen Zeiten, wie wir mehr Achtsamkeit in unsere Arbeit bekommen, was Achtsamkeit überhaupt bedeutet, was digitale Achtsamkeit bedeutet, wo die Herausforderungen liegen und was vielleicht auch kleine Schritte sind, die jeder und jede von uns heute schon unternehmen kann. Es gibt noch viel zu tun und Sophia hat viele spannende Inspirationen und Insights für uns und hier ist sie. Genau. Sophia, wir legen endlich los und ich freue mich total, dass du da bist und wir haben jetzt schon so lange vorgeredet und jetzt läuft endlich das Recording, dass auch nichts mehr verloren geht von den ganzen spannenden Sachen, die wir schon besprochen haben. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, wir wollen sprechen heute über ganz viele spannende Themen. Mal gucken, wie viele Folgen wir daraus machen können, ob wir das alles in einer unterkriegen. Aber wir möchten sprechen über Organisation und Führung, insbesondere in digitalen Zeiten und mit dem Setting der Achtsamkeit, also digitale Achtsamkeit. Das ist etwas, womit du und Lukas, ihr beide euch sehr viel beschäftigt mit eurer neuen Unternehmung. Da wirst du uns gleich noch mehr drüber erzählen. Und ihr schreibt auch ein Buch. Vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, was ist denn digitale Achtsamkeit überhaupt für euch?
Ja, genau die Frage. Ich glaube, bevor wir sozusagen digitale Achtsamkeit nochmal greifen, würde ich ganz kurz nochmal den Begriff Achtsamkeit einfach heranziehen und irgendwie einfach mal bildlich machen, weil es kursiert ja auch so viel gerade rum. Das ist immer das Schöne, wenn du auf der einen Seite einen Hype hast in dem Thema. Das ist ganz wichtig, weil damit wird es besprechbar, damit wird es erlebbar. Auf der anderen Seite entstehen auch auf einmal ganz viele Mythen und Bilder. Und für mich ist immer nochmal wichtig aufzuräumen, Achtsamkeit hat überhaupt nichts mit Religion, mit Esoterik oder irgendwas zu tun, sondern ist einfach erstmal grundsätzlich, und ich komme aus der Psychologie, betrachtet, wie richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und eine Achtsamkeit ist eine ganz wache, präsente und mit einem unglaublich klaren Geist gerichtete Aufmerksamkeit aufs Hier und Jetzt, also in dem Moment, wo wir beide hier sitzen und uns unterhalten und auch wirklich alles wahrnehmen, was da ist. Und das mit einer offenen Wahrnehmung. Also ganz oft nutzen wir auch die Bilder vom Panoramabewusstsein. Also du bist wirklich komplett bewusst mit dem, was alles hier ist und du wertest einfach erstmal auch nicht. Also es ist nicht gleich wieder gut, es ist nicht schön, es ist nicht schlecht. Und das ist einfach erstmal im Grundsatz Achtsamkeit. Ja? Also dieses Rauszoomen, dieses Wahrnehmen der Fülle, die da ist und damit natürlich auch die Möglichkeiten, die alle da sind. Und das bringt uns wieder in den digitalen Raum. Der digitale Raum ist ja eigentlich erstmal über die Netzwerke, die gelegt werden, ne? Diese Verbindung mit unglaublich vielen Menschen, aber auch Geräten, Informationen, Signalen, ist eigentlich erstmal eine Vergrößerung von sozusagen dem Resonanzkörper, in dem wir uns bewegen. Ja? Das war früher viel weniger und jetzt erhöhen sich diese Resonanzen. Und deswegen ist eben diese Achtsamkeit in diesem Raum so wichtig, damit wir es schaffen, diesen Raum zu überblicken, ihn bewusst wahrzunehmen, ja, und eben diese ganzen Möglichkeiten, die sich da auftun in diesen Netzwerken, in diesem digitalen Raum, überhaupt bewusst wahrnehmen zu können. Das ist eigentlich erstmal der erste Schritt, um digitale Achtsamkeit ganz, ganz platt mal erstmal zu erläutern und zu erklären. Und wo das halt immer griffig wird, ist genau dann, wenn wir in solchen digitalen Setups unterwegs sind und wir können jetzt ja alle gerade mal so reinbeamen in unseren Alltag. Ich denke, der sieht bei vielen eben so aus, dass wir zu 100% irgendwo remote arbeiten und remote führen. Ja, und auf einmal jonglieren wir rum mit 100.000 Videokonferenzen. Mhm. Ja, ein Zoom-Call jagt den nächsten, dann nebenbei noch die E-Mails, die Notifications, alles, was irgendwo so am Tag uns bewegt, beschäftigt und eben auch triggert. Ja, und ganz oft fühlen wir uns unglaublich gehetzt oder im Vorgespräch hast du auch schon gesagt, so ermüdet, so richtig ermattet von der Digitalisierung. Und das ist total schade, weil sie bewirkt so viel Potenzial, wenn wir eigentlich einen nachhaltigen Umgang damit erlernen und trainieren. Ja, und genau da stecken wir jetzt drin in dem Thema digitale Achtsamkeit, weil mit dieser Verbindung aus beidem kriegen wir es eigentlich hin, dass wir am Ende noch viel wirksamer sind in dem, wie wir arbeiten, in dem, wie wir führen, aber auch leben.
Ja, ihr setzt euch ja sehr intensiv damit auseinander. Also wahrscheinlich gibt es ja jetzt 1000 Aspekte, die man besprechen könnte, wo man reingehen könnte. Aber wenn wir genau bei diesem Bild auch mal bleiben, was du gerade gesagt hast, ne, wir sind irgendwie, ich habe das vorhin auch schon gesagt, eigentlich funktioniert gerade beides nicht. Also unsere synchrone Kommunikation funktioniert nicht. Das ist gerade auch angesprochen, ne? Wir hetzen von Teams-Meeting zu Zoom-Call ins Google Meet und haben irgendwie total, ja, Meeting back-to-back, sind Zoom-fatigued, sind müde. Gleichzeitig klingeln die Inboxen und der E-Mail Account geht schneller ab, als man sie abarbeiten kann und dazu klingelt noch Slack und WhatsApp und Telegram und ich weiß nicht, was alles noch für Kanäle. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, gut, ich bin jetzt mal achtsam und gucke mir das alles an, wie dieser Wahnsinn sich entfaltet und wie die Zahlen hochschießen, sage ich mal, an den verschiedenen Zählern der ganzen digitalen Kanäle und nehme das mal wahr. Was dann? Dann sehe ich das und was ist dann der zweite Schritt?
Genau, und der erste Schritt richtig, das Bewusstmachen ist erstmal das A und O, das zu sehen, zu analysieren, rauszuzoomen, den Stoppmoment überhaupt zu setzen. Ja, ich stoppe mal kurz dieses Chaos, was du gerade beschreibst, ich zoome mich raus, beobachte mich erstmal wieder. Das heißt, ich sehe, was tue ich eigentlich gerade hier, wie renne ich? Und genau dann den nächsten Schritt, sein Verhalten zu analysieren und zu überlegen, warum, mit welchem Grund, wofür tue ich Kanal Nummer 1, E-Mail Nummer 2 und erstmal wieder zu hinterfragen, mit welcher Sinnhaftigkeit gehe ich eigentlich vor? Was möchte ich erreichen und hilft mir dieser Kanal, den ich gerade nutze? Ja, dieses E-Mail-Schreiben oder eben das gerade schon Twitter, Telegram, was auch immer. Hilft mir das wirklich weiter in dem, was ich erreichen möchte? Mhm. Bewirkt oder bedingt aber auch, dass ich genau weiß, was möchte ich denn erreichen? Auch wieder diese Klarheit darin und dieses bewusste sich klar machen, ich möchte etwas erreichen oder ich möchte mich gezielt mit jemandem vernetzen, ja, oder gezielt irgendwo im digitalen Raum mit jemandem gemeinsam in Interaktion treten. Ja, und nur wenn ich mir darüber klar bin, kann ich dann auch gezielt wählen, was ist denn jetzt mein richtiger Kanal? Mhm. Und wir müssen nicht alles bedienen. Das ist auch eine Entlastung, die man vielleicht sich mal irgendwo wieder zurückrufen kann. Wir sind nicht besser oder schlechtere Menschen, weil wir halt eine Masse an digitalen Kanälen bedienen, sondern wir sollten uns für das, was wir tun, ganz genau überlegen, was ist der richtige Kanal dafür. Und das geht aber auch nur, wenn ich mal wieder einen Stoppmoment setze und wenn ich das wieder reflektiere. Also das wäre der zweite Schritt darin sozusagen.
Was siehst du da so in deiner Arbeit? Also du bist lange im großen Konzern gewesen, du arbeitest mit verschiedenen Organisationen, großen Konzernen. Was beobachtest du da gerade, was sich da eigentlich tut in diesem Thema, auch wenn ihr digitale Achtsamkeit irgendwo reinbringen wollt, ist es was, also wo stehen wir gerade? Ich habe das Gefühl, wir stehen sehr gerade in dieser absolut crazy Business und natürlich sind wir auch gerade nochmal dadurch, dass ne, jetzt Corona gekommen ist, letztes Jahr die Krise, wir sind alle in so einen Schockmodus, ja irgendwie auch in so einen Emergency-Modus gegangen, auf einmal musste alles digital passieren. Also wenn wir so eine Bestandsaufnahme machen, Momentaufnahme gerade, wie nimmst du das wahr? Wo stehen wir gerade? Gucken wir schon, was los ist, oder sind wir noch total damit beschäftigt, zu jonglieren und irgendwie zu überleben?
Ich glaube, wir, also immer natürlich ist es schwarz-weiß gezeichnet, weil es gibt natürlich alles irgendwo dazwischen auf dem Weg. Aber ganz genau, ich glaube, wir sind noch im unglaublichen Jonglieren. Mhm. Also wir haben die Bandbreite ich erlebe auch noch ganz viele Führungspersonen in meinem Umfeld, die irgendwo noch den Kopf im Sand gesteckt haben und wünschen sich einfach, dass das hier bald vorbei ist und irgendwie danach alles wieder ganz normal wird und wir zurück ins Office gehen. Und das gab es das einfach nie dieses Jahr. von der Art oder haben wir viele bis hin zu denen, die einfach noch gerade massiv jonglieren und sich echt so sehnen nach irgendwo einer Erlösung. Mhm. Ja, deswegen werden natürlich euch jetzt auch solche Themen wie Achtsamkeit irgendwo bekommen, einen neuen Schub, einen neuen Hype, ja, weil wir uns nach neuen Wegen sehen, die vielleicht etwas anders tun. Und an dem Punkt erlebe ich aber gerade noch die meisten, die echt noch massiv jonglieren und noch keinen Weg für sich gefunden haben. Ist es immer mehr Offenheit da, natürlich deswegen auch mal was Neues auszuprobieren. stehen aber noch ganz am Anfang. Also wir wollen erst lernen und müssen auch erst lernen an dem Punkt. Und wie gesagt, digitale Achtsamkeit kann hier eben ein Schlüssel sein für ganz viele. Für viele Unternehmen ist es das ja auch schon. Also es ist ja auch ein Thema, wenn du reinguckst in große Firmen wie SAP, Vodafone, aber auch kleine. Ja, es gibt auch viele kleine, die man schon sieht, oder auch Startups wie Sodive und Co., die sich gleich so aufgestellt haben, dass sie Achtsamkeit in ihrem kompletten, ihrer Kultur verankert haben, in Werten, aber auch in jedem Meeting, wie sie es eröffnen und gestalten. Das heißt, es gibt schon eine Bandbreite von Firmen, die das auch vorleben, gerade auch so Technologiekonzerne. Also Google ist ja so einer der allerersten. Und da denke ich mir auch immer, die hätten es nicht weiterverfolgt über so viele Jahre, wenn es einfach nur Humbug oder irgendwo Esoterik oder irgendwas gewesen wäre. Und deswegen sieht man, da gibt es ganz viele Unternehmen, die es wirklich schon institutionalisiert haben, strukturell auch implementiert haben. Und dann auf der anderen Seite aber noch viele Firmen, die gerade wild jonglieren und irgendwo gucken, was könnte denn ein Ausweg sein? Also ich glaube, alles ist gerade irgendwo mit dabei. Mhm. In meinem Umfeld überwiegt noch so dieses Jonglieren, was dann eben hinführt auch zur wahnsinnigen Erschöpfung. Und ich möchte eigentlich nicht heute Abend noch wieder in irgendeinem Zoom-Call sitzen, sondern endlich mal dieses Gerät ausmachen und fühle mich eigentlich so, als wenn ich einen Detox brauche irgendwo.
Wenn wir mal wir stecken gerade noch viel in diesem Rennen. Du hast jetzt aber angesprochen, es gibt auch schon die Unternehmen, die das schon sehr gut verankert haben, die das schon sehr gut machen. Kannst du vielleicht ein bisschen, dass man noch so ein Gefühl dafür bekommt, gerade vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben, wie sieht denn eure Arbeit aus? Also wenn wir mal Stopp drücken und eine Bestandsaufnahme macht, was macht ihr dann mit den Konzernen? Beziehungsweise wie sieht denn auch ein Konzern aus, der das schon gut macht? Also wie kann man sich das vorstellen? Was ist das Ziel? Wo wollen wir eigentlich hin? Und was sind die Schritte, die ihr da auf dem Weg hin begleitet?
Ja. Also auch hier wieder gibt es eine Bandbreite von unterschiedlichen Ebenen, die Unternehmen anstoßen, wie man auch einen Einstieg in so ein Thema findet. Also wenn wir mal gucken in die Unternehmen, wo ich jetzt gerade auch schon ein paar Namen von genannt habe, die damit begonnen haben, dann gibt es meist so drei Ebenen, wo du siehst, wie so eine Achtsamkeit, digitale Achtsamkeit in eine Unternehmenskultur findet, ins Unternehmen. Viele beginnen auf der Schauseite. Und mit Schauseite meine ich erstmal all das, was Kommunikation irgendwo bedient. Ne? Also was zeichnen wir vielleicht in Präsentationen? Was für Worte, Schlagworte nutzen wir im Unternehmen? Ja, welche Führungskräfte werden aber auch sichtbar als Vorbilder auf einmal, gerade im Top-Management? Ja, wenn man bei SAP reinguckt mit dem Peter Bostelmann, der ist ja so eine Koryphäe, die ganz sichtbar geworden ist auch. Und das ist so ein bisschen die erste Ebene, die wir oft sehen. Viele verankern dann Achtsamkeit in ihre Führungswerte oder grundsätzlich in den Wertekompass des Unternehmens, formulieren Strategien darum. Ne? Also das ist so ein Element. Ein zweites Element, was wir sehen, sind dann wirklich strukturelle Veränderungen. Das meint, man benennt und promotet zum Beispiel einen Chief Mindfulness Officer. Da sind wir wieder beim SAP-Beispiel. Aber man implementiert auch andere strukturelle Formate, wie das zum Beispiel Feedback-Mechanismen, auf einmal auch nach der Frage der Achtsamkeit fragen zum Beispiel. Ne? Oder dass man Dinge misst in Kulturumfragen oder sowas, dass man Fragen einfließen lässt, ja, wie achtsam sind die Menschen hier? Wie sehr fühlen sie sich aber auch unterstützt in ihrer Balance im Alltag, wenn es um Arbeit und um Privates geht? Also all diese Fragen kann man strukturell ja auch irgendwo stellen und dann Feedback implementieren. Oder Führungskräfte auch danach bewerten, wie sie das Thema Achtsamkeit in ihren Teams kultivieren. Also da gibt es die unterschiedlichsten strukturellen Verankerungen. Und dann das Letzte ist noch so die Informalität. Das sind Netzwerke. Und das ist auch ein ganz ofter, so ein Start, ein Sprungbrett im Unternehmen, dass eigentlich so ein Netzwerk von unten sich entwickelt, ja, wirklich aus den Mitarbeitern rein, Mitarbeiterinnen rein, weil wir merken, dass doch viele, viele Experten dort auch schon in den Unternehmen sind. Und wenn so einer mal beginnt und eine Stimme erhebt oder den Tanz beginnt, dann gibt es ja auch ganz oft so eine Welle, die sich dann irgendwo entwickelt. Und gerade haben wir es auch bei Daimler begonnen. Und das war das Thema, wo ich am meisten Feedback bekommen habe irgendwo und Geschichten von Menschen, die erzählt worden sind und die so dankbar waren, dass es jetzt endlich auch eine Plattform und eine Fläche gibt, dass man darüber reden kann. Auch gerade über so Achtsamkeit, über Yoga, über Atmung, alles, was da mit drinsteckt in dem Wort. Ja. Und so begann das bei uns so netzwerkartig. Und das ist so oft die dritte Dimension, die man in Unternehmen beobachten kann, die auch sehr wirksam sind, die oft dann aber mit der Zeit eine strukturelle Verankerung bleiben. Sonst bleibt es oft sehr stark an Rona oder an Sophia hängen. Und wenn die gehen, dann ist oft leider auch so eine Initiative irgendwo, die versandet. Ne? Und diese drei Ebenen sehen wir überall. Und so beginnen wir auch mit Unternehmen, wenn wir ins Gespräch kommen. Ne? Wenn wir ein Unternehmen sehen, was es möchte, das mal machen. Ja, oft sind das dann entweder die Entwicklungsabteilungen, also Organisationsentwicklungen oder auch die Personalbereiche, also ganz unterschiedliche Personen kontaktieren uns da Und dann geht man erstmal natürlich auch in der Vorhabensanalyse durch, wo steht ihr denn, was habt ihr vor? Mhm. Ja, ich finde ganz wichtig, dass es immer von Beginn an mit dem Ziel des Unternehmens auch verankert wird. Also hat zum Beispiel sich das Unternehmen aufgeschrieben, Co-Kreation zu stärken oder Innovation zu stärken, also Kreativität auch. Ja, und sehr gut kann man anhand dieser strategischen Sprache des Unternehmens auch gucken, ist Achtsamkeit ein richtiger Weg für euch? Ne? Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was sind denn so Benefits auch über Achtsamkeit für Unternehmen? Ja, und das ist aber ein unglaublich wertvoller und mächtiger Einstieg, wenn man sich erstmal als Unternehmen überlegt, was ist das, was wir gerade erreichen wollen? Ja, und kann Achtsamkeit oder digitale Achtsamkeit der Weg sein? Und so beginnen wir eigentlich erstmal die Analysen mit den Partnern und gucken dann natürlich, was ist jetzt der richtige nächste Schritt? Ne? Solltest du gerade mehr erstmal kommunikativ beginnen, um vielleicht auch ja, erstmal so eine Inspiration zu schaffen, um mit Mythen aufzuräumen, ja. Oder bist du schon auf einer anderen Ebene und du hast vielleicht eine Trainingsreihe, die du machen möchtest und möchtest deinen Führungskräften anbieten und Führungspersonen anbieten, durch solche Trainingsreihen zu gehen, ja. Oder ist es vielleicht erstmal so, dass du so Netzwerkevents aufbaust, wo Menschen sich erstmal lose austauschen können, ja, vielleicht auch irgendwo Communities bilden. Ja, das sind alles so, ist mal so die Bandbreite, die ich dir gerade hier nenne, dass du verstehst, wo greifen wir mit Firmen auch an, wo kann es losgehen. Gehen. Ne? Und das ist nun mal, es gibt nicht diese goldene Regel, aber das hast du in keinem Thema, das wisst ihr genauso auch von euren Themen, wenn es um Podcasts, um Auditives geht. Wir müssen immer gucken, wo ist es gerade für das System das Richtige? Ne? Wo finden wir einen guten Einstieg? Und es bringt ja auch nichts, wenn ich einen Einstieg irgendwo gleich dort wähle, wo ich eigentlich weiß, da laufe ich nur gegen Windmühlen, da habe ich nur Feinde. Dann wird es ein mühsames Unterfangen und womöglich verlieren wir die Puste auf den ersten Schritten schon. Ja.
Genau, und das ist natürlich nicht das Ziel. Du hast jetzt die Benefits schon angesprochen. Also was sind die Benefits? Die sind natürlich dann vielleicht von Unternehmen zu Unternehmen auch nochmal unterschiedlich. Vielleicht mal, was sind denn eure? Also ihr schreibt ja auch gerade dieses Buch. Und was ist denn euer Ziel oder was würdet ihr euch wünschen, was das Endziel ist oder wie Menschen sich dann auch fühlen in den Organisationen, wenn mehr digitale Achtsamkeit umgesetzt wird?
Ja, das ist eine echt wunderschöne Frage. Also ich, wenn ich mir mein Wunschszenario wünschen würde, dann denke ich auf jeden Fall, wäre es das Bild, dass wir lernen, mit Technologie so umzugehen, dass wir eigentlich noch viel besser werden durch Technologie. Also eigentlich soll sie uns unterstützen und uns da so fördern und eben, wie gesagt, noch besser machen, dass wir eine noch bessere Version von uns selbst werden. Und das würde ich mir wirklich wünschen, wenn wir da hinkommen, Digitalisierung nicht irgendwo als etwas on top zu verstehen. Jetzt muss ich das auch noch. Ja, ich muss auch noch digital führen. Nein, es unterstützt mich in dem und lässt eigentlich meine Führung noch wirksamer werden oder meine Arbeit noch wirksamer werden. Und wir auch so einen Spaß damit entwickeln irgendwo, aber auch mit einer Sinnhaftigkeit, ne? Nicht einfach nur tun des digitalen Tuns wegen, sondern mit dem, was ich in meinem, was ich in meiner Arbeit oder auch grundsätzlich in meinem Leben erreichen möchte. Also viel mehr zielgerichtet, viel mehr mit einem Endwert, der rauskommen soll, auch irgendwo besetzt und weniger als einfach, ja, es ist halt ein neues, wichtiges Thema und jetzt ist es gerade irgendwo gehypt, dass man auf Clubhouse unterwegs ist. Nee, dass wir uns wirklich hinterfragen, was hilft mir? Das wäre so für mich ein großer Wunsch und wäre eigentlich am Ende in so einer echt tiefen Synergie mit Digitalisierung leben. Das, wie gesagt, dann eben über die digitale Achtsamkeit, die so viel Potenzial dort für Unternehmen auch hat. Du hast gerade die Benefits angesprochen und ich finde es immer ganz wichtig, dass man die nochmal für sich erläutert, weil dann kommt das Thema auch sofort aus der ESO-Ecke und sofort aus der religiösen Ecke. Da hilft uns ja zum Glück auch die Wissenschaft, die Neurowissenschaft seit jetzt schon über 7, ja fast 10 Jahren schon. Und das ist das Schöne, dass da so viel erforscht ist mit dem Hirnscan, dass wir echt sehen, über ein Achtsamkeitstraining, ja, gerade auch ein digitales Achtsamkeitstraining, und da kommen wir nachher ja auch nochmal an die ein oder andere Übung, können wir Gehirnareale so verändern? Also ein bisschen kann man sich das echt vorstellen wie ein Training im Studio, im Fitnessstudio oder auch beim Joggen. Und das ist ja auch was ganz Normales geworden, dass man halt abends nochmal irgendwo eine Runde laufen geht und sich irgendwo frei macht, sich sportlich bewegt. Ne? Und ich glaube, und das ist auch mein großer Wunsch, es wird auch irgendwann so normal sein, dass man auch mental trainiert, ja, dass man sich auch mental stärkt, gerade wenn wir doch gegen die ganzen Algorithmen, gegen die Maschinen irgendwo auch als Menschen ja so dagegen auch ankommen wollen. Oder das heißt ankommen, wir wollen ja gemeinsam machen. Dann finde ich, ist das die wichtigste Ressource, die wir haben. Unsere Kreativität, unsere Vorstellungskraft. Ja, und die sitzt nun mal eben in unserem Kopf. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir umdenken und da auch an mentales Training denken. Und wie gesagt, die Bereiche, die können wir trainieren, aktiv trainieren und ansprechen. Und das wäre mein großer Wunsch, dass wir dahin kommen, dass das normal wird einfach. Ja,
das finde ich ganz spannend, was du ansprichst mit, dass wir unseren Mind, unseren Kopf, unseren Geist trainieren. Tatsächlich war das für mich so, also als ich 10 Tage im Schweigekloster war und mich sehr intensiv mit Meditation mit mir selber auseinandergesetzt habe, danach eigentlich gedacht habe, das ist so ein Wahnsinn, dass wir irgendwie unsere Muskeln stehlen und in die Gyms gehen und trainieren und so auf unseren gesunden Körper achten. Und es geht, ne, alles Mögliche um Fitness, Ernährung, was macht man, wie steht man, wie schläft man, diese ganzen Themen, genau. Aber uns so wenig mit unserem Geist auseinandersetzen, das, was am Ende alles ist, ja, und ich finde, wenn man das erste Mal auf so einer Meditationsmatte sitzt und dann merkt, irgendwie, keine Ahnung, die Mücke läuft einem über die Stirn und man will nicht kratzen, aber man kann seine eigene Hand nicht kontrollieren und muss irgendwie hinfassen und die Mücke weg oder die Fliege wegmachen, und da sich mal so bewusst wird, wie wenig Kontrolle man auch oft doch über seinen eigenen Geist hat und dass es letztendlich alles ist, ja, also alles, was ich irgendwie wahrnehme, es ist alles am Ende des Tages. Ja, natürlich muss der Körper auch gesund sein, aber wenn der Geist nicht mit gesund ist, das ist schon Wahnsinn, dass das überhaupt noch auch noch in irgendeine ESO-Ecke geschoben wird hier. Das macht mich manchmal echt ganz schön platt, dass es auch so ist. Also es ist überhaupt so ist.
Ne? Du hast recht. Und wir haben noch Schritte zu gehen, aber genauso wie du es auch gerade beschreibst, wird es ja zum Glück auch immer mehr irgendwo salonfähig und immer mehr Menschen und eben, wie gesagt, deswegen auch Wirtschaft und Arbeit merkt, dass das so mächtig ist und so wirkungsvoll, wenn wir uns mit dieser mentalen Ressource beschäftigen, ja, für Konzentration, wie gesagt, für Kreativität, aber auch für die Empathie. Und das finde ich eben auch so ein wichtigen und auch schlagendes Argument für Führung, ja, gerade wenn wir auch im digitalen Raum hier unterwegs sind und uns nur noch auf 2D-Bildschirmen sehen, ja, wie schaffen wir es denn trotzdem, empathisch zu kommunizieren? Und das Schöne ist, dass wir das trainieren können. Das sind Zentren, messbare Zentren im Gehirn, ja, und die werden eben durch genau solche Achtsamkeitsübungen angesprochen, trainiert, ja, wie der Muskel so ein bisschen, und es fällt uns leichter. Wir sind einfach von der Bereitschaft her höher auch, um uns mit anderen zu verbinden, ja, mit Ideen zu verbinden, auf andere Menschen einzulassen. Das ist trainierbar. Das ist nicht, du wirst so geboren, ich werde so geboren, sondern wir können es wirklich erlernen und auch immer wieder verlernen natürlich auch, aber auch immer wieder stärken. Und das finde ich ist eigentlich so eine Schönheit darin, ja, dass man auch jeden ermutigen kann und das immer wieder auch irgendwo probiert. Und das ist was ganz Wichtiges, wo ich sage, das sind die Punkte, die mich so überzeugen und warum ich auch gesagt habe, deswegen sehe ich diesen Schritt so wichtig, dass es in die Wirtschaft, in die Arbeit einzieht, weil wir ganz klar messbare und auch spürbare, also alle die Menschen, die es tun, ich habe noch nie etwas Negatives beschrieben bekommen, merken wirklich, wie wirkungsvoll es ist, wenn man da sich mit der digitalen Achtsamkeit beschäftigt.
Ja, auf Führung müssen wir gleich nochmal kommen, auf gute Führung. Das bin ich gespannt, was du da noch zu sagen hast. Ganz kurz einmal ein paar Punkte nur, da müssen wir gar nicht so im Detail diskutieren, weil du hast schon ein paar Mal angesprochen, natürlich gibt es immer viele Nuancen auch von diesen Themen. Aber wir haben die Benefits einmal kurz gestriffen. Du hast gesagt, ne, die Benefits, die Unternehmen auch sehen. Was sind so die Hauptpunkte, warum Unternehmen auf euch zukommen? Kann man das sagen? Sagen die ja, deshalb, was sind so die Top 3? Warum wollen die das? Wo ist der
Pain? Ganz, ganz viele kommen immer noch. Und das ist erstmal, wie gesagt, was sehr Schönes, weil wir darüber einen Zugang kriegen. Aber es, finde ich, ist auch sehr einseitig. Wir kommen ganz oft die Anfragen aus dem Gesundheitsmanagement. Ne? Da kommt viel so auch die Burnout-Prävention. Da hat es ja sehr früh auch schon sozusagen Resonanz gefunden in den Unternehmen, einfach aufgrund von auch MBSR-Trainings von Jon Kabat-Zinn, die von Krankenkassen auch mit unterstützt werden und wurden. Somit kommt viel Dynamik dort her. Das heißt, viel geht auch erstmal darum, auch Menschen wieder in ihrer Resilienz zu stärken. Ja, gerade auch wenn es Menschen echt wirklich nicht gut geht, man sich ausgelaugt fühlt. Ja, es muss ja gar nicht irgendwo jetzt gleich die Depression oder der Burnout sein, aber einfach aus der Schiene kommt ganz, ganz viel und ist ganz viel Trainingsbedarf in Unternehmen. Das ist so die eine Ecke. Und mich freut halt, dass immer mehr jetzt auch in den letzten, ja, eigentlich erst vielleicht 1-2 Jahren viel mehr auch Anfragen aus der Kreativitätsthematik kommt. Also gerade dort, wo Innovationsbereiche immer wieder gefordert sind, auf Knopfdruck die nächste Innovation zu bringen. Und ich komme ja selber aus diesem Bereich und das war auch das Thema, warum ich mich mehr und mehr bei Daimler mit Innovationen und eben auch mit Achtsamkeit beschäftigt habe, weil wir waren bewusst im Unternehmen ein Innovationsteam, also nicht wie viele Hubs, die so ausgegründet werden, sind wir in den Strukturen geblieben und hatten dann aber damit zu dealen irgendwo, dass wir den normalen Alltag mitmachen, ja, mit all den Meetings. Du springst von Raum zu Raum. Damals war es noch physisch der Raum. Und musst dann nebenbei aber noch die neue Innovation und das neue irgendwo ein Millionenunternehmen irgendwo rausbringen mit deiner Idee. Und das geht nicht. Das können wir einfach nicht ableisten. Und diese Kreativität kannst du nicht auf Knopfdruck abrufen. Das heißt, wir haben ganz viel damit rumexperimentiert. Wie können wir uns denn jetzt aber wirklich in kreative Momente versetzen? Ja, das kann man, wie gesagt, trainieren. Da kann man besser werden und irgendwann geht das wirklich im Fingerschnips-Sekundentakt. Und deswegen haben wir begonnen, uns mit so Kreativ- und eben Achtsamkeitsübungen auseinanderzusetzen und haben dann in Workshops, ja, man kennt ja so diese klassische Design-Thinking-Methode, ganz intensiv damit beschäftigt, was können wir denn für öffnende Übungen auch machen, ja, oder aber auch wieder fokussierende Übungen, um so einen Kreativprozess zu begleiten. Ja. Also gerade wenn man eben auch sagt, am Anfang macht man sich auf für Phänomene, die dort im Außen sind, für Kundenfeedback. Ja, und wie kann man sich denn da wirklich öffnen in der Wahrnehmung? Und da gibt es ganz gezielt Übungen und damit haben wir viel rumexperimentiert. Somit finde ich schön, dass gerade mehr und mehr Anfragen auch immer aus dieser Kreativitätsthematik, aus Innovation kommt. Ja, und am Ende dann auch ganz viel aus Zusammenarbeitsthematiken. Also viel ist auch Führung und Zusammenarbeit. Ja, wie schulen wir denn auch gerade Empathie? Ja, also dann das ganze Thema rund um emotionale Intelligenz sind so Schlagworte, wo ganz viel aus den Führungstrainings und Führungsriegen kommt. Somit finde ich das schön, dass doch immer mehr diese Benefitbreite, die uns die Achtsamkeit bringt und gerade eben die digitale Achtsamkeit, das heißt immer in der Interaktion mit Technologie, dass da auch die Unternehmen immer mehr erkennen, ich kann das Thema wirklich an mehreren Stellen platzieren und es bringt mir wirklich etwas.
Ja, cool. Also ja, total spannend. Noch eine spannendere Antwort tatsächlich, als ich erwartet hätte. Ich dachte nämlich auch, du sagst auch, ja, das. Und total spannend finde ich diesen Kreativitätsaspekt. Also jetzt denke ich, Mensch, ich brauche auch ein Training bei euch, weil das ist natürlich was, ich glaube, auch eine der größten Challenges, das hatten wir ja vorhin auch schon ein paar Mal angesprochen, dieses, ne, wir haben eben diese konstanten Overflow an Kommunikation. Und die größte Herausforderung für mich, immer die Denk- und Deep-Work-Phasen zu verteidigen gegen alles andere. Aber selbst wenn man die hat, ist man natürlich nicht gerade unbedingt im kreativsten Flow, ne? Also wie kommt man dann da auch rein, selbst wenn man dann mal eine Stunde oder zwei tatsächlich geschafft hat, zu verteidigen gegen alles andere, ne? Also ja, sehr spannend. Du hast jetzt gerade im letzten Satz schon die Führung angesprochen und gute Führung in digitalen Zeiten, das würde mich natürlich noch interessieren, was denkst du, was gute Führung in digitalen Zeiten ausmacht und wie wichtig ist auch die Führung, wenn man über solche Themen nachdenkt? Also ist es Grassroots, dass sich Leute mal zusammentun und sagen, so geht's nicht weiter, wir müssen hier was verändern? Oder wie viel kommt natürlich auch von Führung, du hattest das schon angesprochen, die auch vorlebt, was eigentlich die Werte der Zukunft sein müssen?
Genau, ich würde gleich mal genau dort ansetzen und danach kommen wir gerne auf den zweiten Teil zurück. Absolut ist für mich, Grassroot und Netzwerke sind was ganz, ganz Tolles und ich finde es großartig, dass es viele Unternehmen gibt, wo dieser Raum dafür auch da ist. Ich sehe aber, und gerade in solchen neuen Themen oder jetzt auch solchen sehr extremen Situationen, wie auch es durch die Pandemie eben ja auch alle irgendwo ja erlebt haben und ins kalte Wasser springen müssen, sehe ich Führung als die Stellhebel und eben auch, du hast gerade das Vorbild mit beschrieben. Wenn wir nicht beginnen, als Führungspersonen Experimente zu starten, dann wird es ganz schwer, dass Mitarbeitende wissen, kann ich das Neue jetzt hier initiieren? Kann ich darüber reden? Ist es okay, hier über Achtsamkeit zu reden oder mich auch mit bestimmten Dingen zu öffnen, die vielleicht in der Vergangenheit eher immer im Privaten so ihren Raum hatten und Platz hatten? Wenn ich aber zeige und vorlebe als Führungsperson, hey, es ist völlig in Ordnung, dass wir darüber reden, dass wir es besprechbar machen, dann ist schon mal ein ganz großer erster Schritt getan. Ja? Wenn ich dann auch noch zeige oder vorlebe, ich tue das auch, ja, ich mache mal eine kleine Achtsamkeitsübung in einem Meeting oder lass uns mal wieder mehr Gespräche machen, um Bewegungen in den irgendwo jetzt auch hier sitzenden Homeoffice-Alltag reinzubringen. Also wenn ich erzähle und inspiriere, wie mache ich das denn auch, dann löst das ganz viel aus, ganz viel Kreativität auch und Mut auf der anderen Seite. Also deswegen sehe ich ganz klar die Führungspersonen als Initiatoren von solchen neuen Experimenten. Und dann kommt meist ganz viel auch von den Mitarbeitenden. Also ich würde niemals sagen, dass jetzt die Führungsperson die einzige ist, die solche Dinge initiiert. Überhaupt nicht. Aber gerade der erste Schritt, die erste Brücke ist ganz wichtig. Gerade eben in solchen Zeiten wie jetzt mit viel Umbruch. Ne? Wenn also das Gewohnte, die Strukturen, in denen wir gewohnt waren zu agieren, Teammeetings, wie wir sie gestaltet haben, wenn das alles aufgebrochen ist von einem auf den nächsten Tag, dann suchen die Menschen noch mehr nach Orientierung. Und dann sind die Führungspersonen noch mehr Nordstern als vorher. Das heißt, man guckt genau, was macht jetzt meine Führungsperson dort gerade. Und dann ist es eben noch viel wirkungsvoller, wenn wir genau in diesem Moment mit neuen Experimenten auch beginnen. Ne? Genau, deswegen das auf jeden Fall zu der Frage erstmal, die du gerade gestellt hast. Ja.
Was können, kannst du da noch konkreter werden? Also was könnten, auch wenn das sicherlich, ne, immer ein großer Prozess ist, der hinten dran hängt, ne, man kann mit euch zusammenarbeiten, du hast ja schon erzählt, die ganzen verschiedenen Schritte, die verschiedenen Blicke, die man auch drauf werfen kann, wie man das umsetzen kann, die Elemente, die mit reinspielen. Aber wenn ich das jetzt als Führungsperson höre und irgendwie denke, das ist ein Thema, ich sehe auch, dass es bei uns eigentlich nicht so weitergeht, ich kann aber vielleicht gerade noch nicht alle Strukturen direkt umändern. Was sind denn Kleinigkeiten? Gibt es so ein paar Hacks oder so ein paar Tipps, die du hast, die man als Führungsperson umsetzen kann oder die ich auch vielleicht umsetzen kann, was du vielleicht auch täglich machst, wo wir uns ein Vorbild nehmen können?
Ja, schön, dass du das fragst, weil genau, also es klingt oft immer dann so groß und genau, wenn wir uns natürlich auf großen kulturellen Ebenen irgendwo bewegen, dann ist das auch groß, das wollen wir gar nicht kleinreden in solchen Organisationen, aber genau, jeder von uns, jede von uns kann einen kleinen ersten Schritt selber tun. Und wenn wir uns dann oft so die Meetings angucken zum Beispiel, die Meetings, die wir mit unseren Teams haben, sind eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner, wo wir beginnen können, etwas zu verändern. Ja, das ist ja auch schon eine Struktur. Ja, also eine Meetingstruktur ist für mich etwas, wo wir beginnen können, neue Routinen zu implementieren. Und genau, wenn du fragst, was kann man ganz konkret machen? Ich glaube, jetzt schon für viele Menschen ist gar nicht so neu mehr, über Check-in und Check-out zu reden. Aber das ist eins der mächtigsten Mechanismen und ich würde jedem raten, im digitalen Raum das auf jeden Fall zu tun, so eine gemeinsame Minute, wo wir erstmal ankommen in diesem virtuellen Raum, ja, weil das eigentlich herausforderndere ist ja, dass wir nicht mehr die Wegezeiten haben, die wir vorher zwischen den Meetings hatten. Das heißt, alles verdichtet sich, ich springe wirklich von einer Konferenz in die nächste, ja, weil die genau kurz auf Kante irgendwo gelegt worden sind. Dann lasst uns doch wenigstens die erste Minute des Meetings gemeinsam so beginnen, dass wir entweder in der Stille erstmal starten oder man gibt eine kleine Reflexionsaufgabe rein, ja, dass jeder vielleicht erstmal runterschreibt, welche drei Dinge möchtest du in dem Meeting jetzt eigentlich für dich umsetzen? Mhm. Ja, was sind deine drei Ziele hier in der nächsten Stunde? Also, dass man erstmal einen kurzen Stoppmoment setzt. Der kann unterschiedlich gestaltet sein, aber es ist unglaublich wirkungsvoll und das wird das Meeting so dramatisch verbessern, wenn wir so gemeinsam starten. Also viele Führungspersonen schildern auch dann immer so diese Angst, ja, dann verplemper ich hier so die Zeit im Meeting, ne, und wir checken erstmal alle ein. Ja, aber diese eine Minute oder lass es irgendwo zwei, drei Sätze sein, die jeder in der Runde sagt, werden danach so viel mehr die Qualität des Meetings potenzieren, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und das zeigen eigentlich die unterschiedlichsten Studien ja auch schon, die irgendwo die Microsofts dieser Welt gemacht haben, wenn es gerade um virtuelle Räume und Zusammenarbeit auch geht. Ne? Also damit würde ich erstmal sagen, ist ein kleiner Hack, der ist 0,0 esoterisch, ja, ist auch gar nicht komisch, man muss nicht atmen oder irgendwas machen, sondern kann über so eine kleine Übung, ja, das ist entweder eine Minute der Stille oder auch, wie gesagt, so eine Reflexionsfrage, wo alle auch was aufschreiben für sich auf einem Blatt. Ja, das ist eine schöne Übung, um einen Stoppmoment zu setzen, um gemeinsam anzukommen. Und das Gleiche kann man natürlich auch beim Checkout irgendwo machen, dass man das wieder auch wirklich als eine Routine fest verankert, ja, so startet unser Meeting, so endet es und dann hat man zum Beispiel irgendwie eine Frage mit, ne, was sind deine drei Key Takeaways oder was möchtest du nächstes Mal besser machen, ja, dass man so eine persönliche Lernfrage auch noch mit reingibt. Das sind schöne, unglaublich gute kleine Hacks, um mal so zu beginnen, ein bisschen Achtsamkeit, ein bisschen Stoppmoment reinzubringen. Und es reicht oft schon, ja, für ein Training, für eine Routine, solche kleinen Elemente zu machen. Also gerade die Integration ist da eben so wichtig. Und das ist auch das, was wir, sei es im Training, sei es im Coaching mit Führungspersonen immer wieder betonen. Es muss nicht die 40 Minuten Meditation sein, die du jetzt hier gemeinsam machst und jeden Tag einbaust. Nee, starte ganz klein. Ja. Und du hast auch gerade nach meinen sozusagen Lieblingsthemen gefragt.
Was du teilen kannst, genau, was du machst?
Ja. Also auf jeden Fall, was erstmal bei mir ganz, ganz wirkungsvoll ist den Morgen irgendwo zu nutzen. Jetzt möchte ich gar nicht über meine Morgenroutinen zu reden, aber ich habe immer so dieses schöne Bild, was wir uns hier auch zu Hause immer so irgendwo morgens so nochmal so vors Auge bringen. Ja, entscheide du doch selbst kontrolliert, wann du die Welt da draußen in dein Leben lässt. Ne? Und lass vielleicht diese Tür über Twitter oder über die E-Mails oder wo auch immer du immer aufmachst, diese Tür, lass sie doch vielleicht so ein bisschen zu. Und wenn es erstmal 15 oder vielleicht 30 Minuten sind, wo irgendwas erstmal für dich sein darf, ja, sei es der leckere Kaffee, den du genießt, sei es irgendwo Yoga, sei es die Meditation, ne? Wie du auch gerade gesagt hast, wie du es schon auch intensiv erlebt hast, was auch immer man da selber für sich als Routine hat. Bei mir ist es Yoga, was ich wirklich jetzt zum Glück schaffe, jeden Tag und wenn es einfach nur 10 Minuten sind, was Kleines zu machen, aber bewusst zu entscheiden, wann lasse ich die Welt da draußen rein und nicht gleich das Handy zu nehmen, News irgendwo über einen Tweet abzuchecken, was bei Twitter gerade los ist oder so. Das macht schon ganz viel mit uns und bringt uns automatisch in eine Unruhe im Kopf, ja, in eine Hektik, die den ganzen Tag bestimmt. Also das wird ganz schwer, da wieder dann rauszukommen. Also würde ich jedem raten, auch gerade wenn man was Neues installieren möchte, ist der Morgen eigentlich Gold wert. Ja. Auch für Menschen, die nicht so Morgenmenschen sind, bin ich nämlich auch nicht. Ich bin eher Typ Nachteule. Und trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, weil du bist noch nicht abgedriftet sozusagen in deinen hektischen Alltag und auch noch nicht so platt abends, dass du sagst, oh Gott, jetzt möchte ich nicht nochmal irgendwie was Neues anfangen. Deswegen ist das so, so mächtig. Also damit schon mal zu beginnen ist gut und das Gleiche kann man natürlich auch übertragen dann auf den Start mit dem Team in die Woche oder in den Tag, je nachdem, was man da schon auch für Rituale hatte oder Routinen hat, auch genau diese ersten Minuten zu nutzen für eben ein gemeinsames Check-in oder eine Reflexion. Ja, viele meditieren auch mit ihren Teams schon. Ne? Das gibt es ja auch kleine, tolle Online-Kurse, dass man da eine App nimmt oder sowas und sich da führen lässt sozusagen. Da muss man auch gar nicht jetzt selber jemanden anleiten, wenn man das nicht möchte oder nicht kann, sondern lässt so eine App abspielen, ja, und macht einen 3-Minuten-Kurs. Da habe ich schon ganz viele tolle Erfahrungen geteilt bekommen, dass das gut funktioniert. Natürlich immer nur, wenn dein Team auch dafür offen ist. Also ich würde niemals missionarisch mit dem Thema vorgehen und irgendwo sagen, jetzt müssen wir hier alle, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht mal es zu starten, ne, im Rahmen eines Experiments und dann zu hinterfragen, wie war es für euch, ja, die Reflexion zu starten, gemeinsam eine Retrospektive zu machen. Und wenn es blöd war, dann kann man auch stoppen. Ja, ist wie mit den digitalen Kanälen. Wir müssen sie nicht alle machen, nur weil sie gerade irgendwo en vogue sind. Wenn die nicht passen zu dem, wie dein Team arbeitet, dann stopp damit. Und so ist es auch genauso mit den Achtsamkeitsübungen. Ne? Und ja, da kann man wirklich entlang des Tages kreativ sein. Ne? Ja. Auch eine Übung, die ich gern mag oder die habe ich zum Beispiel gelernt vom John Stepper. Den hattest du ja letztens auch mal hier bei dir. Der macht gerne die wirklich nur 3 Atemzüge und fragt sich nach dem 3. Atemzug, was ist genau jetzt wichtig in diesem Moment? Und die Frage kann so wirkungsvoll sein, wenn du eben jonglierst zwischen 100.000 verschiedenen Themen, eigentlich gerade nicht weißt, wo fange ich denn jetzt überhaupt noch an, sich diese Frage mal zu stellen. Und dann ist auch völlig okay, wenn man dann auf einmal merkt, nee, eigentlich ist es, dass ich jetzt kurz mal meine Frau, meinen Partner anrufen muss und sagen muss, dass eigentlich alles gut ist gerade und wir uns freuen, dass heute Abend irgendwo das Dinner mit der Familie ansteht. Ja, dann merkt man manchmal, was ist denn wirklich wieder wichtig. Ja. Und deswegen ist die Frage so mächtig, weil oft entsteht ja die Panik, die Hektik entsteht nur in den Vorstellungen in unserem Kopf. Und da kann so ein Stoppmoment über so eine Frage schon einfach mal eine kurze Beruhigung erzeugen und man reagiert nicht mehr so impulsiv und steigert sich dann noch mehr rein in seine Hektik. Genau, also das sind so ein paar Übungsideen, die wirklich nicht viel Zeit kosten. Da muss man nicht die Ausrede irgendwo finden. Ich kann jetzt aber nicht eine Stunde mehr irgendwo blocken. Die können ganz klein sein und da gibt es wirklich für jeden irgendwas. Und deswegen, da sind wir wieder bei dem Punkt Experimente starten. Und da sehe ich uns als Führungspersonen als die absoluten Initiatoren, die damit beginnen sollten. Genau.
Ja, spannend. Und finde ich auch, also ich glaube sowieso Atmen ist so ein Thema. Ne? Also manchmal gehe ich abends auch raus und atme. Ich so, boah, den ganzen Tag hat man irgendwie die Luft angehalten. Ne? Also mal tief ein- und ausatmen, mal in den Bauch atmen. Ich glaube, das ist und so essentiell. Ja, und das finde ich auch so Wahnsinn, dass wir inzwischen diese ganze Technik haben und alles und wir können nicht mehr atmen und nicht mehr essen. Ja, also wir essen irgendwie schnell vorm Screen und das ist doch echt irre. Also wenn man da mal so nimmt, sich von draußen draus und denkt man, Leute, also das kann echt nicht sein.
Was ist hier los? Oder? Ja, genau. Ja, du sagst es, gerade der Atem ist sowas. Ne? Also bei vielen erzeugt das ja gleich wieder irgendwie so, was soll ich jetzt auf meinen Atem achten? Deswegen muss man auch mit dem, da sind wir jetzt schon so wieder bei dem Thema, was resoniert in Unternehmen, da muss man mit Atmung auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe da auch schon die eine
mit oder andere Atmen Erfahrung vorsichtig gemacht.
Sein. Genau, zumindest wenn du es ansprichst, weil wir tun es natürlich alle die ganze Zeit, aber wenn du es ansprichst, dass wir doch jetzt mal bewusst durchatmen oder so, kann das auch gleich wieder so was erzeugen, was will die jetzt da von uns? Und ich glaube, ich wäre schon mal aus dem ein oder anderen Meeting rausgeflogen beim Top-Management, wenn ich da von Atmen geredet hätte. Aber da kann man ja auch schöne Umschreibungen finden. Also es gibt dann auch etwas wie Fokus oder wie Konzentration. Solche Wörter funktionieren ja unglaublich gut und deswegen am Ende machen wir eigentlich alle nichts anderes. Und du sagst es, also gerade dieses Thema Atmung ist eigentlich so wichtig, so essentiell, Auch eine gute Bekannte, die Jessica Brown, die hat darüber ein ganzes Buch geschrieben, ja, und hat wirklich mit von der Domina über den Manager und die Managerin am Computer mit unterschiedlichsten Szenarien gesprochen, wie Menschen denn atmen und wo ihnen die Luft wegbleibt und warum auch, ne? In der Präsentation zum Beispiel vor vielen Menschen, aber auch in einem, ja, vielleicht genau in so einem E-Mail-Moment. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich ganz oft nach E-Mails schreibe, wenn ich lange E-Mails geschrieben habe, so tief durchatme. Und früher im Office hat mich dann oft immer mein Team gefragt, was denn los? Bist du gestresst oder so? Nee, ich habe gerade gemerkt, dass ich irgendwie gefühlt 3 Minuten die Luft angehalten habe. Und das ist ganz verrückt. Und da eigentlich erstmal wieder auch eine Routine reinzubringen ins gesunde, gute Atmen. Und das hat halt, das ist das Schöne beim Atmen, einen direkten Impact aufs vegetative Nervensystem, auf die Entspannung. Wir signalisieren unserem Körper und unserem Gehirn, alles ist gut. Ja, und auch das kann wieder ein Stoppmoment sein, der uns dann kurz mal wieder ordnet im gefühlten Jonglieren zwischen E-Mails, Videokonferenzen und so weiter.
Ja. Ja, total spannend. Bevor wir den Zukunftsausblick machen, möchte ich gerne noch mal kurz euer Buch ansprechen. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, Digitale Achtsamkeit wirksam im Hier und Netz ist, glaube ich, richtig, ne? Das ist der aktuelle Titel noch. Magst du vielleicht ein paar Sätze sagen, also worum es geht? Das können wir uns natürlich jetzt denken, ne? Aber was sind die Inhalte? Warum habt ihr das geschrieben? Warum müssen wir das alle lesen? Und wann können wir wo das Buch erstehen und unsere Finger drin bekommen?
Genau, also richtig, das ist der Titel und unser Wortspiel mit dem Thema Hier und Netz, weil es genau um die Verbindung von digitalen Netzwerken und eben der Achtsamkeit geht. Richtig, wir haben ganz viel gerade schon besprochen, was wird irgendwo auch Inhalt sein. Ich würde sagen, es richtet sich auf jeden Fall an jede Person, die eine tiefe Transformation anstoßen möchte im Unternehmen. Entweder erstmal bei sich selber auch beginnt, ja, oder aber vor allem eben gleich auch auf dem Thema Organisation. Also wir grenzen uns da bewusst ein bisschen ab zwischen all den Themen, die auf so individueller Ebene unterwegs sind. Da gibt es ja wunderbare Dinge und Anleitungen schon, ja, wie ich irgendwo auch meinen eigenen Weg finde oder mehr Glück im Leben. Und das ist es auf jeden Fall nicht. Da möchte ich niemanden mit unserem Buch enttäuschen, sondern wirklich ganz fokussiert auf das Thema Arbeiten und Führen. Also das spricht erstmal die Runde vor allem an. Und Hier und Netz als Wortspiel sozusagen für das Hier und Jetzt. Und ich würde auf jeden Fall jedem raten, der sagt, das ist für mein Unternehmen genau das Richtige, entweder weil schon die ersten Dinge angestoßen worden sind oder wenn man sagt, ich möchte das Thema eigentlich ganz neu mal bei mir platzieren und das hat aber noch keine Resonanz gefunden, dann gibt es so ein paar Lektionen durch das Buch und vor allem ganz viele Praxisbeispiele. Also wir wollen bewusst fundiert wissenschaftlich argumentieren. Also deswegen gibt es auch Fakten da drin und natürlich auch Verlinkungen zu vielen, vielen guten Wissenschaftlern und Organisationssoziologen, Neurowissenschaftlern und auf der anderen Seite aber eben ganz viele Praxisbeispiele. Also wir haben eine Kollegin von Bosch, von Vodafone, wen haben wir noch mal drin? Von Diconium, genau, eine Tochter von VW. Also ganz viele tolle Beispiele und auch die Menschen, die ihre Geschichte selber erzählen. Und das macht es eigentlich dann am Ende auch so reich an Bildern, so reich an Erfahrungen und hoffentlich eben ganz viel Inspiration für Menschen, die ja sich entweder noch gar nicht damit beschäftigt haben oder jetzt sagen, cool, habe ich mal gehört, kriege ich aber noch nicht so in die Arbeitswelt eingeordnet. Ja. Und dem würde ich es auf jeden Fall oder der empfehlen. Genau, man kann schon vorbestellen seit Anfang der Woche, genau, einfach auf hierundnetz.com gehen, genau. Und zu kaufen ist es laut Belz Verlag, die uns da unterstützen, dann auch ab Oktober.
Okay, also da müssen wir ja vorbestellen und nicht den ganzen Sommer noch abwarten.
Genau, sehr cool. Genau.
Super, sehr schön. Ja, da also bin ich auch selber ganz gespannt drauf, weil ich denke, es ist gerade jetzt so ein wichtiges Thema. Wir stehen an so einem Umbruch und müssen so viel einfach umdenken und neu denken. Und das ist ja immer gar nicht so einfach, wenn man gerade so feststeckt in der Arbeitswelt.
Und ich glaube auch, wir müssen annehmen, dass es auch so bleiben wird. Ja. Also du hast ja vorhin auch nach Wunschszenarien und so gefragt und diese hybriden Setups werden bleiben. Ja, also diese Führung über Distanz, weil du auch vorhin gefragt hast, ne, was macht so digitale, auch wirksame Führung aus? Dieses Führen über Distanz ist essentiell und da werden wir auch nicht mehr, das wird nicht mehr weggehen. Das ist eigentlich das Schöne auch, nur diese Möglichkeiten darin auch wieder zu erkennen, ne, und die auch zu gestalten dann im nächsten Schritt. Das ist natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges und sollte uns eigentlich auch ermutigen, da mutig zu experimentieren. Genau.
Sophia, ich danke dir sehr für deinen ganzen Einblick deine ganzen Ideen, die du geteilt hast. Du hast jetzt gerade schon von dieser hybriden Zukunft gesprochen, die deiner Meinung nach auf uns zukommt. Und vorhin hast du ja auch schon einen kleinen Wunsch geäußert, aber du hast das letzte Wort und vielleicht auch noch so einen Zukunftsausblick von dem, was du dir wünschst, wie unsere Arbeitswelt in einem digital achtsamen Setting dann auch in Zukunft aussehen wird.
Genau, also den hybriden Raum habe ich ja gerade schon gezeichnet, dass ich wünsche mir schon auch unbedingt wieder die physische Aktion und Interaktion zurück, aber eben in einem Maße, wo wir uns in all dem eben fragen, was ist gerade jetzt Sinn und Zweck, ja, und was tut uns gerade gut, das physische Zusammenkommen oder ist nicht auch das Digitale gerade das, was eigentlich so mächtig sein kann, was auch asynchron läuft, ja, was uns dann auch ein bisschen den Tag entlastet und wir eben nicht zu jeder Zeit am gleichen Ort, sei es virtuell, verbunden sein müssen, sondern vielmehr da auch mit Asynchronität spielen. Und das wird für mich so mein Wunschszenario, also in diesen Hybridwelten uns so zu bewegen, dass wir uns eben nicht mehr, du hast vorhin das schöne Bild des Lagerfeuers gebracht, am digitalen Lagerfeuer verbrennen, sondern eigentlich wissen, wie gehen wir damit wirklich nachhaltig und gut um, sodass es uns stärker macht, ja, wirksamer. Und wir es eher so als eine Synergie erleben, ja, dass die Technologie nicht etwas ist, was so on top kommt und so Angst bereitet irgendwo und so teilweise auch so Horrorszenarien und irgendwo krasse Utopien, die gezeichnet werden, sondern dass wir eher sagen, nein, wir wachsen damit eigentlich zusammen und es entsteht so eine wirkliche gemeinsame Ergänzung. Das wäre mein großes Ziel. Und da glaube ich, wie gesagt, ist Achtsamkeit die Brücke, um diesen nachhaltigen, intelligenten Umgang mit der Technologie zu erlernen. Genau.
Super, wunderschönes Zukunftsszenario. Danke dir und danke euch beiden, auch an Lukas, dass ihr zusammen da jetzt auch auf diese Mission gegangen seid und das auch macht und unterstützt und in die Organisation hineintragt. Ich glaube, es gibt viel Arbeit für euch. Also danke euch, dass ihr euch auf den Weg macht und danke dir, dass du heute all das und diese ganzen Gedanken mit uns geteilt hast.
Schön, auch dir vielen Dank für die Fragen und dass wir hier gemeinsam so schöne Bilder erzeugen konnten. Das hilft dem Thema immer wieder auch. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke dir.
Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes. Und guckt natürlich auch gerne mal auf www.scicross.com vorbei und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.